Ja, ich freue mich mal wieder hier zu sein und ich bin jetzt fast am Ende von meiner Bibelschule und in dieser Zeit, so wenn alles dem Ende zugeht, ist mir diese Gemeinschaft mit meinen Klassenkameraden nochmal irgendwie besonders wichtig. Und vielleicht kennt ihr das, wenn jemand von euch irgendwie so, wenn sich ein Freund Gedanken macht über ein Thema, dann ist es oft so, macht man sich selber vielleicht auch Gedanken. Kann jetzt jemand nachvollziehen? Schon wahrscheinlich. Und das ist so, mein guter Freund, der heißt Alex und der ist mit mir in meinem Zimmer und der hat überall so große Plakate aufgehängt, wo er verschiedene Begriffe draufgeschrieben hat. Und ein Thema, das geht ihm die ganze Zeit durch den Kopf, nämlich mündiges Christsein und wie können möglichst viele Menschen in der Gemeinde mündige Christen sein? Und wir unterhalten uns da auch drüber und ich habe mich vor allem auch gefragt, was bedeutet es, was kann damit gemeint sein, was ist denn überhaupt mündiges Christsein? Und ich denke, das kann man auch gut übertragen auf Kinder, Kleinkinder. Ja, ich habe einen kleinen Neffen, der ist 3 Jahre alt oder so. Und wenn der irgendwo was einkaufen würde, dann ist dieses Geschäft ist eigentlich nicht wirklich zustande gekommen, laut BGB, weil er ist unmündig vor dem Gesetz und er ist unmündig, irgendwas zu kaufen, weil er offensichtlich noch zu wenig Ahnung hat, wie unsere Welt funktioniert und wie das mit Geld ist. Und eben, das ist irgendwo unmündig sein. Und mündig sein ist hoffentlich, dass man dann irgendwann mal erwachsen ist und die Dinge irgendwie mit sich regeln kann und selber klarkommt und irgendwie dieses Leben leben kann. Und übertragen auf Christen, ich glaube, wenn wir mündige Christen sind, dann wissen wir als Christen irgendwie, worauf es ankommt und dann leben wir das, worauf es ankommt. Und ich habe mich aber gefragt irgendwie vielleicht auch noch so, was kennzeichnet denn so mündige Christen? Woran sieht man denn vielleicht den Unterschied zwischen so jemandem, der gerade am Anfang des Glaubens steht und jemand, der schon länger dabei ist? Und ich möchte uns da einen Text vorlesen, aus 1. Johannes 2, Vers 14, eigentlich nur ein Vers. Ich habe euch Kindern geschrieben, also das schreibt Johannes, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Okay, kurz zur Erklärung. Ich habe euch Kinder geschrieben, damit meint er so die Anfänger im Glauben. Ich habe euch geschrieben und zwar, weil ihr den Vater, also weil ihr Gott erkannt habt. Und er hebt es positiv hervor. Und andererseits, ich habe euch Vätern geschrieben, euch mündigen Christen geschrieben. Und das hat mich ziemlich überrascht, weil er sagt im Grunde genau das Gleiche, denn ihr habt Gott erkannt. Und ich habe mir jetzt gedacht, irgendwie klingt es nicht nach Fortschritt. Also wenn ich mir so mein Leben anschaue und irgendwie 10 Jahre weiter denke, dann will ich irgendwie vieles mit Jesus erlebt haben. Und ich hätte jetzt erwartet, dass Johannes sagt, ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt Jesus erkannt und ihr habt ihn lieb und so. Ich habe euch Älteren geschrieben, weil ihr habt schon Wunder erlebt, ihr seid durch verschiedene Phasen durchgegangen und habt einfach auch vieles für Jesus getan und euch gut eingesetzt. Aber ich habe festgestellt, das, was Johannes hier schreibt, ist vielleicht doch ein bisschen mehr das, worauf es ankommt. Und ich glaube, dass man sehr lange Christ sein kann, aber dass es auch nicht unbedingt heißt, dass man ein mündiger Christ ist, weil ich leider zu viele Menschen kennen, die haben ihr Leben mit Jesus begonnen und die haben gesagt, ich gebe dir mein Leben und die waren begeistert von ihm und die haben den Vater erkannt und sie sind irgendwie lange dabei, aber sie haben den Vater irgendwie, sie erkennen ihn nicht mehr. Und ich möchte, wenn 20 Jahre vergehen, möchte ich mit der gleichen Begeisterung von Jesus reden. Ich möchte mit der gleichen Freude und mit der gleichen Liebe, mit dem gleichen, ja, mit diesem gleichen Staunen vor Gott stehen. Und ich glaube, das ist doch irgendwo ein Kennzeichen von mündigem Christsein. Mein Thema heute habe ich genannt, das Herz eines mündigen Christen. Und ich möchte dich heute herausfordern, dass du dein Herz, dass du mit deinem ganzen Herz dein Christsein leben kannst. Und ich glaube, dass viele, viele Dinge uns daran hindern. Und ein paar dieser Dinge werde ich heute erwähnen, ein paar dieser Sachen, die sich vielleicht zwischen unserem Herzen und Gott aufgebaut haben. Ja, das kann man so mit Steinen vergleichen, die vielleicht zwischen dir und Gott stehen. Verschiedene Dinge, Enttäuschungen, Streitigkeiten mit einer Person, Sachen, die du an Gott nicht verstehst und du hast gedacht, ja gut, das sind nur Kleinigkeiten. Und doch immer wieder, wenn du zu Gott willst, dann hindern sie dich irgendwie, weil sie doch irgendwie eine Rolle spielen in deinem Leben. Und mir ist aufgefallen, Paulus, er beschreibt dann doch schon vielleicht nochmal ein bisschen präziser, was es so bedeuten könnte, mündiges Christsein, nämlich indem er beschreibt, was eigentlich so sein Erfolg ist. Er sagt ja, dass er Menschen zu mündigen Christen hingeführt hat, sozusagen, dass sie mündige Christen sind. Und ich lese uns das mal kurz vor. 2. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Du darfst es gerne in deiner Bibel mitlesen. 2. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Kurz zum Hintergrund. Paulus, er schreibt einer Gemeinde, wo er eine prägende Gestalt ist. Aber es gibt auch andere Leute in dieser Gemeinde, die sich ähnlich irgendwie, also die auch viel Einfluss haben. Und er hat also sehr viel Konkurrenz. Und jetzt schreibt er ihnen: Fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir vielleicht Empfehlungsschreiben an euch oder von euch, wie gewisse Leute das nötig haben? Ihr seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen, anerkannt und gelesen von allen Menschen. Ihr zeigt ja selbst, dass ihr ein Brief von Christus seid, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, eingeprägt nicht in Steintafeln, sondern in menschliche Herzen. Herr Jesus, und ich bete, dass du uns ja klar machst, was wir hier von diesem Text auch mitnehmen sollen. Ich bete, dass jeder Einzelne von dir jetzt angesprochen wird in dieser Predigt durch diesen Text, Herr. Amen. Also zunächst mal schreibt Paulus hier irgendwas von Empfehlungsschreiben. Empfehlungsschreiben, das ist ja für uns vielleicht irgendwie, da können wir nicht viel damit anfangen, aber es ist zum Beispiel so, wenn ich mit meiner Bibelschule fertig bin, dann bekomme ich von der Bibelschule ein Empfehlungsschreiben, dann bekomme ich ein Schreiben, zumindest steht da hoffentlich drin, dass man mich als Vikar empfehlen kann. Wenn das nicht drin steht, dann können meine Noten so gut sein, wie es nur geht, dann habe ich ein Problem, ja, weil Leute schauen sich dieses Empfehlungsschreiben an und ähnlich war das vielleicht damals. Es gab Prediger, es gab Verkündiger, die natürlich gekommen sind und sie hatten irgendwas dabei, sie hatten irgendwelche Erfolge vorzuweisen. Und jetzt war das Problem in dieser Gemeinde, da haben das Leute wohl irgendwie ausgenutzt. Die hatten da so ihre Lobby, ihre Freunde und die haben sie natürlich empfohlen und die haben gut von denen geredet. Und Paulus sagt, ich brauche solche Leute gar nicht, die mich irgendwie jetzt da in die höchsten Töne loben. Ihr seid mein Erfolg. Ihr seid mein Erfolg. Und warum sind sie sein Erfolg? Offensichtlich, weil es bei ihnen eine Veränderung gab. Und das werden wir uns gleich genauer anschauen. Zunächst mal merken wir, es ist so, dass sich bei ihnen wirklich was verändert hat. Und zwar in ihrem Herzen. Nicht nur so, dass sie jetzt halt irgendwie in dieser Gemeinde sind. Ja, früher waren sie in der katholischen Kirche, jetzt sind sie in der Gemeinde in Senden oder sonst wo. Nein, darum geht es gar nicht, sondern wirklich um viel, viel mehr, um ihr Herz. Es geht auch nicht darum, dass sie irgendwie sich jetzt ein bisschen höflicher verhalten können und ein bisschen mehr wissen, wie Christen so ticken, sondern es ist eben kein keine Veränderung im Sinne von einem Schönheitsanstrich. Es sind Dinge, die diese Christen zu mündigen Christen machen. Und ich habe da drei große Dinge aus diesem Schreiben rausgeholt. Nämlich die erste Sache, wie wir mündige Christen sind, was es kennzeichnet, ist, wir sind ein öffentlicher Brief. Ihr seid ein öffentlicher Brief. Und ich glaube, das Problem an so einem öffentlichen Brief ist, Menschen lesen den. Also, und da steht etwas drin. Und da steht, Paulus vergleicht eben ihr Leben mit so einem Brief. Ihr Leben ist wie diese Lebensgeschichte, die irgendwie öffentlich ist. Und er sagt, dieser Brief hat auch eine Adresse, nämlich Gemeinde von Jesus in Korinth mit Apostel Paulus als einen der Apostel und Leiter. Und ich denke, das können wir gut übertragen. Auch deine Lebensgeschichte hat eine Adresse. Wenn du dich zu dieser Gemeinde zählst, dann hat es die Adresse Christuszentrum Senden, Germanenstraße 12. Und die Sache ist die, ich glaube, wir machen uns oft Gedanken, ja, wie präsentieren wir uns, was soll an die Öffentlichkeit, womit wollen wir gesehen werden. Aber wenn wir ein öffentlicher Brief sind, dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, was wir präsentieren wollen, sondern was wir tatsächlich präsentieren, nämlich wir präsentieren uns immer als ganze Person. Und mir geht es so, und ich merke das in meinem Jugendleitungsteam, es gibt immer wieder Leute, die sagen, hey, ich habe mich nicht so vorbildlich verhalten, ich kann eigentlich nicht so mitarbeiten, ich sollte eigentlich mich mehr zurückziehen. Aber ich habe festgestellt, wenn wir als Christen ein öffentlicher Brief sind, dann geht es gar nicht so sehr darum, ob wir jetzt irgendwo mitarbeiten oder nicht, sondern dann ist die grundsätzliche Sache, uns bringt man in Verbindung mit Gemeinde Jesu. Dich bringt man in Verbindung mit Gemeinde Jesu. Und die Frage ist, was verbindet man da? Was ist das Bild, was wir letztendlich auch da den Menschen geben? Und ich glaube, vieles davon, das lassen wir die Menschen gerne sehen. Ja, vieles präsentieren wir gerne, aber es gibt in unserem Brief, der wir sind, in unserer Lebensgeschichte, unschöne Zeilen, Sachen, die wir am liebsten irgendwie nicht da stehen haben würden. Dinge, die, wenn wir entscheiden könnten, würden wir diese Zeilen ganz besonders klein gestalten und andere Zeilen ganz besonders groß schreiben. Und ich denke, Dinge, die da dazu zählen können, sind Unvergebenheit, sind Sachen, für die du dich ständig rechtfertigst oder irgendwelche Gewohnheiten, die du schon lange mit dir trägst, die du dir einfach auch schwer abgewöhnen kannst. Und ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, wir machen gerade, Annalena und ich machen einen Ehevorbereitungskurs und dann sind so verschiedene Eigenschaften von Liebe sind wir durchgegangen. Und ich habe festgestellt, zwischen meiner Freundlichkeit und ihrer Freundlichkeit, da ist ein großer Unterschied. Also ich habe da noch viel aufzuholen. Ich verpasse leider sehr oft irgendwelche freundlichen Bemerkungen und verpasse Geburtstage und so und bin da irgendwie manchmal in meiner eigenen Welt, während eigentlich Menschen vielleicht was mit mir zu tun haben wollen. Und das erste Mal, als mich jemand damit konfrontiert hat, ich war bei einem Pastor zum Essen und ich war da öfter und wir hatten uns eben auch unterhalten. Danach haben wir auch wieder weitergearbeitet. Irgendwann sagt dieser Pastor zu mir, ja, Martin, hat dir das Essen nicht geschmeckt? Du hast gar nicht Danke gesagt. Und ich dachte so, Entschuldigung, danke. Und dann er so, ja, aber das ist schon wichtig irgendwie, dass du dir das angewöhnst. Und ich habe mir so gedacht, ganz ehrlich, schau mal in dein Leben. Da gibt es auch Sachen, die nicht so gut laufen. Das war so mein erster Gedanke. Aber das andere war, dass ich gemerkt habe, das sind unschöne Zeilen in meinem Leben, aber was macht man damit? Und du hast zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Sache ist, du verpackst es. Du versuchst es irgendwie zu beschönigen. Du versuchst die Sachen irgendwie klein zu reden oder andere Sachen irgendwie besonders groß zu reden. Aber hast du schon mal versucht, wenn wir das mal mit einem Brief vergleichen, hast du schon mal versucht, zwei Zeilen von einem Brief zu verpacken, in den Briefumschlag zu stecken? Das funktioniert nicht. Du wirst immer den ganzen Brief reinstecken. Und ich glaube, das Problem ist, Menschen, die irgendwie Probleme mit sich haben, die verschließen sich meistens ganz. Und sie verschließen sich meistens, ihr ganzes Herz verpacken sie. Und man baut ein Stück weit eine Mauer drum, weil man nicht möchte, dass irgendwelche Menschen irgendwas an einem ankreiden und weil man nicht möchte, dass irgendjemand auf etwas aufmerksam macht, was unangenehm ist und was man, ja, was man einfach nicht zeigen möchte. Und ich habe mich so entschieden, das möchte ich nicht machen. Ich möchte meine unschönen Zeilen nicht verpacken. Ich will lernen, mich nicht immer zu rechtfertigen. Es gibt so einen Satz, den hasse ich total, den sagt auch Annalena leider immer wieder, und zwar: Red dich nicht raus, Martin. Und das Problem ist, ich denke mir oft, ich will mich aber rausreden. Also es ist eben sehr, sehr, sehr viel angenehmer, wenn man Sachen nicht so stehen lässt, wenn sie, ja, wenn man sie selber auch vielleicht nicht so toll fand, aber man sucht irgendeine Erklärung dafür. Und ich glaube, das kennzeichnet einen mündigen Christen, dass er anders mit diesen Sachen umgeht, nämlich, dass er zu Gott kommt und dass er sagt: Hey, hier habe ich ein Problem. Gott, hilf mir, diese unschönen Zeilen, streich du sie durch. Mach du da einen Schnitt mit diesen Sachen und hilf mir, dass das nicht mein Leben prägt, dass mein Brief von anderen Sachen geprägt ist. Und ich glaube, das werden Menschen erkennen, ob du einfach nur die Dinge versteckst, die dir nicht so passen, oder ob du damit zu Gott kommst und ob du sagst: Ja, diese Sache, die möchte ich loswerden. Das zweite Merkmal eines mündigen Christen, das ich hier aus diesem Text sehe, ist: Also, ihr seid ein öffentlicher Brief, und zwar zweitens geschrieben mit dem Geist Gottes. Geschrieben mit dem Geist Gottes. Und ich liebe es total, wenn ich so Impulse irgendwie von Gott bekomme und wenn ich merke, Gott möchte irgendwas Bestimmtes von mir, Gott möchte, dass ich dies oder jenes predige. Manchmal habe ich so ein ganz klares Zeichen für eine Sache. Aber es gibt auch Situationen, wo ich mir denke, ganz ehrlich, ich kriege mein Leben gut hin und ich brauche jetzt eigentlich auch keine besonderen Ratschläge. Und ich glaube, dass ich viele, viele Impulse vom Heiligen Geist verpasst habe. Denn der Heilige Geist, er will unsere Geschichte schreiben. Und manchmal weist er uns auf Sachen hin, die uns irgendwie nicht so gefallen, die uns auch vielleicht unsinnig erscheinen. Zum Beispiel bei mir, ich habe vor einigen Jahren, es ist schon länger her, bei meiner Cousine, wir waren da zu Besuch und sie hat einen Laptop gehabt oder ihr Vater hat der eigentlich gehört, aber wir wollten dann einen Film schauen. Ich habe diesen Laptop dann ins andere Zimmer getragen und irgendwie, weil ich das Kabel und so auch noch in der Hand hatte, rutscht mir dieses Teil runter und knallt auf den Boden. Es hat einen Schlag gemacht. Meine Cousine hat von unten irgendwie das gehört so. Und sie kommt schnell hoch und fragt mich: Ja, das war nicht der Laptop, der runtergefallen ist, oder? Und ich so: Nein, keine Sorge. Es war nicht der Laptop. Ich hatte die Sache auch schon wieder vergessen. Also der Laptop ging noch, alles gut. Es war halt eine kleine Delle drin, so, die auch nicht gleich aufgefallen wäre. Aber ein Jahr vergeht oder zwei und ich irgendwann sehe ich an meinem Laptop so ein bisschen so einen Kratzer. Und in dem Moment schießt mir so ein Gedanke durch den Kopf: Ruf jetzt deine Cousine an und entschuldige dich für diese Sache und sag, dass das falsch war und dass du da gelogen hast. Und ich dachte mir so: Nee, das machst du jetzt nicht. Das ist so eine Kleinigkeit, das ist Peanuts, das ist unwichtig. Und ich habe so gemerkt, ich kann jetzt da diskutieren den ganzen Abend oder ich mach das einfach. Und so habe ich es gemacht. Ich habe sie angerufen. Es war auch alles im Endeffekt nicht so schlimm. Aber ich glaube, der Heilige Geist möchte noch viel öfter in unser Leben hineinwirken. Und vielleicht denkst du, ja, aber das ist lang her, dass ich was gespürt habe, so einen Impuls gespürt habe von Gott. Und vielleicht liegt es daran, dass es eine Mauer gibt zwischen dir und Gott und dass da Steine dazwischen sind. Und der Heilige Geist, der hat keine Lust, irgendwas auf deine Steine zu kritzeln, sondern er möchte an dein Herz ran. Er möchte an deiner Lebensgeschichte schreiben. Und er wird sich nicht zufrieden geben, irgendwie dich von außen besser aussehen zu lassen. Und wenn du den Heiligen Geist nicht spürst, vielleicht merkst du, da gab es mal einen Impuls, ich habe nicht auf ihn geachtet, ich bin einfach weitergegangen und vielleicht ist es an der Zeit, diese Sache nochmal anzugehen und zu sagen, ja, ich gehe diesem Impuls nach, den ich schon mal hatte. So, der Heilige Geist, er schreibt und das, die Sache ist, wie er auch noch schreibt, ist eben zum einen durch diese Impulse, zum anderen durch Menschen wie einem Paulus. Hier in diesem Text macht Paulus klar, er hat mitgewirkt. Er hat an dieser Lebensgeschichte von den Leuten mitgewirkt. Und Paulus sagt auch, also was das alles ausgelöst hat und so, das beschreibt er ganz gut in diesem Brief. Aber ich glaube, für uns ist wichtig, der Heilige Geist, er benutzt Menschen, Christen, die um dich rum sind und die dir manchmal etwas zu sagen haben. Und vielleicht kennst du von dir diese Reaktion, dass du gedacht hast, du brauchst mir in dem Bereich nichts erzählen, weil bei dir gibt es genug anderes, was ich sehe, was nicht so passt. Und ich möchte mal so sagen, vielleicht hattest du recht mit diesem Satz, aber vielleicht hast du damit auch nicht eine Person abgewürgt, sondern den Heiligen Geist abgewürgt. Und ich glaube, dass wir nicht auf prophetisches Reden warten brauchen, wenn wir nicht bereit sind, auf das zu hören, was unsere Mitchristen uns sagen. Die Bibel redet sehr, sehr viel von Einsicht, von Uneinsichtigkeit. Und ich glaube, hier beginnt ist, dass der Heilige Geist einwirken kann, wenn wir Ermahnung und wenn wir Zurechtweisung bekommen von Christen, die um uns rum sind. So, das ist dieses zweite Merkmal eines mündigen Christen gewesen, geschrieben mit dem Geist Gottes. Und jetzt zum dritten und letzten, eingeprägt nicht in Steintafeln, sondern in menschliche Herzen. Also, ich weiß nicht, woran du bei Steintafeln denkst. Ja, ich muss irgendwie an den Hinkelstein von Obelix denken, aber hat wohl nichts damit zu tun. Es geht, wer weiß es, Steintafeln, um die Gesetze, Gebote, richtig. Die Gebote waren auf Steintafeln geschrieben. Und es waren damals diese 10 klassischen Gebote, die wir alle irgendwo ein bisschen kennen. Und die kennzeichnen klare Gesetze. Das Volk Israel hatte viele, viele klare Gesetze, dass man sich ein Geländer ums Dach bauen muss und so weiter. Tausende Regeln, was man macht und was man nicht machen soll. Und Gott hat gesagt, mit Jesus möchte ich eine neue Zeit beginnen und da möchte ich etwas verändern. Und er sagt, ich werde mein Gesetz, steht in Jeremia 31, 33, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also im Gegensatz zu den Steintafeln will Gott jetzt seine Regeln, seine Bestimmungen in unsere Herzen hineinschreiben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, das zu wissen und vor allem den Unterschied zu sehen zwischen den Steintafeln und dem, was Gott in unser Herz schreibt. wir hatten, also ein Klassenkamerad von mir und ich hatten eine Diskussion letzte Woche und wir haben uns gefragt, weil eben einer davon gesagt hat, ja, diese Sache, das darf man so machen und das darf man nicht machen. Und wir haben gedacht, ja, das kann ja sein, dass er recht hat für bestimmte Personen, aber es gibt Menschen, die einen ganz anderen Kulturhintergrund haben, für die es nie in Frage käme, dass sie mit dieser Sache sündigen würden. Und wir haben festgestellt, ja, diese ganz klaren Sätze, die wir Menschen so gerne haben, die sind nicht wirklich immer neutestamentlich. Und ich glaube, das Problem ist, wir Menschen lieben Gesetze. Deutschland hat 1681 Bundesgesetze. Und ich habe im Finanzamt gearbeitet und habe Steuerrecht gehabt. Und es waren mir schon viel zu viele Gesetze, leider. Und es gab immer wieder, jedes Jahr gab es ein Treffen für die neuen Gesetze, die vorgestellt wurden. Die hießen dann manchmal Steuervereinfachungsgesetze. Und jedes Mal, richtig, jedes Mal haben wir uns gedacht, schade, dass es noch komplizierter wird. Und ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, Gesetze werden nie bestimmen, ob deine Beziehungen funktionieren, ob deine Ehe funktioniert, ob eine Freundschaft funktioniert, ob dein Leben funktioniert. Gesetze können das nicht entscheiden, sie können Hilfestellung geben, ja. Aber ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Zeit damit verlieren, auch einfach Menschen klar machen zu wollen, das ist okay, das ist nicht okay, uns selber klar machen zu wollen, diese Sache ist noch richtig, diese Sache ist nicht mehr richtig. Und wir gehen weit über die Bibel hinaus mit den Dingen, die wir für richtig und für nicht richtig halten. Und was wir nicht verstehen, ist, dass diese Gesetzestafeln wie Steine sind, die auch wieder eine Mauer sind zwischen uns und anderen Menschen und vielleicht zwischen uns und Gott. Und ich habe festgestellt, und wenn ich mein Leben reflektiere, dann merke ich, so oft bin ich zu Menschen gekommen und ich hatte meine Gesetzestafel in der Hand und ich habe gesagt, da steht's, schau es dir an. Und irgendwie war ich dann auch enttäuscht, weil die Person dann nicht darauf reagiert hat und irgendwie sich nichts verändert hat. Aber im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht habe ich manchmal auf diese Mauer, die der andere zwischen sich und Gott hat, einfach nur noch einen Stein draufgelegt und habe gesagt, das wäre auch noch zu halten, das wäre auch noch richtig zu machen. Und ich glaube, das ist nicht die Absicht von Gott. Er beschreibt diesen neuen Bund damit, dass er das Gesetz ins Innere hineinlegt. Gott möchte, er hat ein Interesse daran, an unser Herz heranzukommen. Im Neuen Testament gibt es zig Stellen, wo Jesus von den Herzen spricht und davon, dass man nicht wirklich an sie rankommt, dass sie verhärtet sind, dass seine Botschaft nicht durchdringen kann. Und das ist eben die Herausforderung für uns. Gott möchte ein Gott sein, der seine Geschichte in unser Herz hineinschreiben kann. Und wo die Beziehung zwischen ihm und uns bestimmend ist und wo diese Beziehung intakt ist und wo diese Beziehung funktioniert. Und ich glaube, ja, wie sollen wir jetzt mit anderen Menschen reden? Es ist eine Herausforderung, wenn Menschen irgendwas falsch machen und wir als Christen auch die Pflicht verspüren, unserem Mitbruder, unserer Mitschwester zu sagen, das ist nicht so richtig. Und wie macht man das? Ich glaube, es ist herausfordernd, Menschen auf irgendwelche Sachen hinzuweisen, die tatsächlich auch falsch sind. Es ist ja nicht immer so, dass das, was wir auf unsere Gesetzessteintafeln schreiben, gegen Gottes Willen ist. Aber ich glaube, es geht um die Art und Weise, dass wir verstehen, Menschen müssen in Beziehung kommen mit Gott. Menschen haben Steine zwischen sich und Gott und wir dürfen helfen, diese Steinmauern abzubauen. Wir müssen verstehen, dass es darum geht, dass Menschen Gott sehen sollen. Wenn sie Gott nicht sehen, dann bringt es letztendlich auch nichts, dass sie irgendeine Regel mehr in ihrem Leben befolgen. Und ich glaube, und ich möchte dich und mich jetzt auch besonders herausfordern, dass wir uns fragen, steht da eigentlich irgendwas zwischen mir und Gott? Und ich glaube, dass es einige Steine gibt, die sich so über die Zeit irgendwie im Leben angesammelt haben, die eine Mauer gebildet haben. Und vielleicht schaust du auf Gott und du schaust eigentlich gar nicht wirklich auf Gott, weil du immer nur auf diesen Stein schaust und weil du auf die Enttäuschung schaust und weil du dir denkst, ja Gott, ich verstehe das nicht. Und es sind Dinge, die dich hindern, Gott wirklich zu sehen. Ich will nochmal diesen Vers vom Anfang vorlesen. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Und die Frage ist, ob wir nach vielen Jahren Christsein wirklich den erkennen, der von Anfang an ist. Oder ob wir sagen, wo ist er, wo war er in dieser Situation? Oder ob wir ständig eigentlich irgendeine Person vor Augen haben, die unsere Pläne kaputt gemacht hat und die scheinbar Gottes Pläne kaputt gemacht hat. Und ich weiß nicht, was deine Steine sind, die zwischen dir und Gott stehen. Aber ich hoffe und ich bete, dass jetzt ein Zeitpunkt ist, wo Dinge vielleicht auch ausgeräumt werden können. Wenn du gemerkt hast, da gibt es Sachen, dann will ich dich herausfordern, dass du nicht damit nach Hause gehst und sagst, gut, habe ich jetzt gesehen und soll sich verändern, sondern dass du wirklich auch ins Gespräch gehst mit deinen Glaubensgeschwistern und dass du Menschen um dich herum, deine Mitchristen, deine Gemeinde erlaubst, dass sie diese Steine angeht und dass dein Herz frei wird, Gott wieder zu sehen und Gott zu begegnen. Ich möchte noch mal kurz die drei Punkte sagen, die für mich mündiges Christsein ausmachen. Es gibt natürlich noch einiges mehr, was man hier sagen könnte. Aber zunächst mal, ihr seid ein öffentlicher Brief, geschrieben mit dem Geist Gottes, eingeprägt nicht in Steintafeln, sondern in menschliche Herzen. Jesus, und ich bete, dass du uns heute hilfst, dass wir die Dinge, die uns aufgefallen sind, die vielleicht auch schon beim Abendmahl aufgekommen sind, wo wir gemerkt haben, ja, da ist eine Sache und wir brauchen da deine Vergebung. Ich bete, dass wir genau diese Punkte wirklich angehen können. Und du siehst, dass es manchmal herausfordernd ist, dass es in tiefe Schichten von unserer Person geht und dass da Dinge sind, die vielleicht auch in der Vergangenheit waren, die tatsächlich schwierig sind, auch anzugehen. Und ich bete, dass wir einander helfen, dass wir auch Hilfe suchen, Hilfe annehmen, wenn es darum geht, Steine auszuräumen. Jesus, ich bete, dass dein Licht vollkommen zu uns durchdringen kann. Dass wir nicht ständig irgendeinen Schatten bemerken, der durch eine Steinmauer entsteht. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir diese mündigen Christen sein können. Das ist nichts, was wir einmal erreicht haben. Das ist nichts, was wir durch 10 Jahre Christsein erreichen, Herr. Sondern das ist etwas, wo wir immer wieder neu herausgefordert sind. Und ich bete, dass jeder Einzelne jetzt in besonderer Weise auch von dir berührt wird, da wo Heilung notwendig ist, da wo du etwas tun möchtest. Danke für diesen Morgen und für deine Nähe, für dein Dasein, Herr. Amen.